Im Leitbild der katholischen Männerbewegung Oberösterreich heißt es: Unsere Lebensorte sind unsere Wirkfelder. Dabei bewegt der Einsatz für Gerechtigkeit, Frieden und Bewahrung der Schöpfung unser Denken, unsere Herzen und unsere Hände.
Was Mann bewegt, ein Podcast der katholischen Männerbewegung zu Themen, die Männer ansprechen.
Ich begrüße alle Hörer und Hörerinnen zu einer neuen Folge unserer Podcast-Reihe Was Mann bewegt. Mein Name ist Wolfgang Bögel. Ich bin theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung der Diözese Linz. In dieser Podcast-Folge geht es um das Thema Generationengerechtigkeit. Der Begriff, der ursprünglich aus dem ökologischen Kontext stammt und dort schon seit Jahrzehnten diskutiert wird, wird heute auch für viele andere Lebens- und Politikfelder verwendet, etwa für die Wirtschafts- und Finanzpolitik, für die Sozialpolitik, hier besonders auch mit Blick auf die Herausforderung des demografischen Wandels, zum Beispiel wenn es um die Frage geht, wie wir unser Pensionssystem und Gesundheitssystem auch in Zukunft erhalten und sichern können. Wir strahlen diese Podcast-Folge Anfang September aus, also am Beginn der sogenannten kirchlichen Schöpfungszeit. Daher legen wir in diesem Interview das Hauptaugenmerk auf die ökologische Betrachtung des Begriffs Generationengerechtigkeit, wobei ja immer alles mit allem irgendwie verzahnt ist. Im ökologischen Kontext wird dafür heute meist der Begriff der Nachhaltigkeit verwendet. Für dieses Interview konnten wir Universitätsprofessor Dr. Michael Rosenberger gewinnen. Er ist Professor für Moraltheologie an der Katholischen Privatuniversität Linz. Er ist vielfältig engagiert und vernetzt in Sachen Ökologie und Schöpfungsverantwortung, in Fragen eines mitwelt- und ressourcenschonenden Lebensstils. Er ist Umweltsprecher der Diözese Linz. Und unter anderem gehört er auch zur Gruppe der Scientists for Future. Professor Rosenberger stammt aus Würzburg, wo ich ihn heute auch online erreiche. Herr Professor Rosenberger, ich sende Ihnen schöne Grüße nach Würzburg und bedanke mich ganz herzlich dafür, dass Sie sich für dieses Interview Zeit genommen haben.
Ich danke auch, Herr Böge, für die freundliche Einladung und Grüße nach Linz.
Herr Professor, ich beginne zuerst einmal mit einer ganz allgemeinen Frage. Was kommt Ihnen beim Begriff Generationengerechtigkeit so als erstes in den Sinn?
Da kommt mir als erstes in den Sinn die vielen Kinder und Jugendlichen, an die ich denken muss, denen ich begegne in meinem persönlichen Umfeld, aber auch im dienstlichen Bereich und wo ich von vielen weiß, wie sehr sie diese Frage umtreibt, wie wird wohl die Welt in 30 oder 50 Jahren ausschauen? Wird es mit der Klimaerwärmung ungebremst weitergehen, so wie das die letzten Jahrzehnte der Fall war? Werden wir die Klimaerwärmung einbremsen können oder gar vollständig stoppen können? Wie schaut es aus mit der Biodiversität, mit der Vielfalt der Lebewesen? Werden wir den dramatischen Schwund der Biodiversität, das Artensterben, bremsen können? Also das sind Fragen, die viele junge Menschen umtreiben und an die ich da ganz konkret auch denke.
Ja, da haben Sie schon mal die ganze Themenpalette einigermaßen breit aufgespannt. Ich beginne mal vielleicht bei der Frage, ob wir die notwendigen Maßnahmen zur Erreichung des Pariser Klimaabkommens von 2015 wirklich mit Nachdruck umsetzen in unseren sogenannten westlichen Wohlstandsgesellschaften. Wir brauchen dazu dringend einen Umbau in den Bereichen Energie, Ernährung, Landwirtschaft, Mobilität. Und wir sehen auch, dass dieser notwendige Umbau immer auch erhebliche Spannungen und Interessenskonflikte in der Gesellschaft, in der Bevölkerung bringt. Wo sehen Sie denn die großen Konflikt- und Bruchlinien?
Die großen Konfliktlinien, die liegen in zwei Bereichen. Das ist der Bereich Mobilität und das ist der Bereich Ernährung, Landwirtschaft. Wenn ich zunächst auf die Mobilität schaue, wir haben uns in den letzten Jahrzehnten an einen Individualverkehr gewöhnt, der immer schneller, immer weiter unterwegs ist. Wir legen immer mehr Kilometer mit unseren PKWs zurück. Und vor allem sitzen wir meistens im PKW nur noch alleine. Die durchschnittliche Besetzung liegt bei 1,2 etwa der österreichischen PKWs, die unterwegs sind. Das heißt, in jedem fünften PKW sitzen zwei Personen und in den anderen vier nur eine Person. Und das heißt natürlich auch, dass hier wenig Synergien da sind, was die Nutzung der Energieressourcen, also des Treibstoffs oder auch des elektrischen Stroms beim E-Auto betrifft. Mit einer solchen Ausdehnung des Individualverkehrs können wir nicht nachhaltig werden. Das ist völlig unmöglich. Auch im Lkw-Verkehr sind die Strecken, die gefahren werden, immer größer geworden. Die Güter werden, bis sie zum Kunden und zur Kundin kommen, immer öfter hin und her gefahren. Also Autoteile, die zum Beispiel zwischen Ungarn und Deutschland hin und her wandern mehrfach, weil in Ungarn Automobilwerke sind, die dann bestimmte Gruppen und Komponenten des Autos zusammenbauen und die Endmontage dann wieder in Deutschland. Also da wird immer mehr hin und her gefahren, auch im Lebensmittelbereich immer mehr Lebensmittel aus Italien, aus Spanien, die uns erreichen. Und was natürlich riesige CO2-Emissionen verursacht. Also da müssen wir deutlich zurückfahren im Verkehrsbereich. Und das heißt natürlich, wir müssen uns wieder mehr darauf einstellen, mit öffentlichen Verkehrsmitteln unterwegs zu sein. Wir müssen uns darauf einstellen, Strecken im Bereich von 1-2 Kilometer auch häufiger zu Fuß zurückzulegen oder mit dem Fahrradl und eben nicht mehr mit dem Auto oder anderen Verkehrsmitteln. Wenn wir das nicht tun, werden wir es nicht schaffen. Und das tut natürlich ein bisschen weh in der Umstellungsphase. Wie einem das gut tut, merken die meisten Menschen erst nach längerer Zeit. Natürlich tut's gut, denn die Mediziner sagen uns ganz klar, wir haben in Mitteleuropa einen unglaublichen Bewegungsmangel. Und wenn wir also jetzt kürzere Strecken zu Fuß oder mit dem Radl zurücklegen, dann schaffen wir uns solche Bewegungen und dann kommen wir da wieder in eine gesündere Lebensweise hinein. Aber natürlich, zunächst einmal ist es die Überwindung, der innere Schweinehund, den wir bezwingen müssen, um tatsächlich das mal auszuprobieren und zu sehen, dass es uns gut tut. Der zweite große Bereich, habe ich gesagt, ist Ernährung und Landwirtschaft. Das betrifft einerseits die Verbraucherinnen und Verbraucher. Wir müssen, wenn wir nachhaltig werden wollen, den Fleischkonsum deutlich reduzieren, etwa auf ein Viertel der bisherigen Menge, die wir durchschnittlich in Österreich verzehren. Das setzt natürlich eine deutliche Umgewöhnung voraus. Wir müssen lernen, auch anders zu kochen, anders zu schmecken und zu merken, dass ein fleischärmeres Essen in Wirklichkeit auch gesünder sein kann, dass es vielfältiger sein kann, dass man mit pflanzlichen Lebensmitteln extrem gute und kreative Gerichte auf den Tisch bringen kann. Wer das mal gemacht hat, wer da umgestiegen ist, der merkt, wie schön das ist, aber die Umstellungsphase als solche, die ist halt mühsam. Und für die Landwirtschaft selber heißt das natürlich auch erhebliche Umstellungen. Ich weiß, das ist schwierig für unsere Landwirtinnen und Landwirte, aber momentan haben wir einfach eine Dynamik in der Landwirtschaft, die vorwiegend auf Menge geht, wo man aus einem Hektar Land maximale Erträge rauszuholen versucht. Und das geht eben nur mit Spritzmitteln und Düngemitteln. Das ist auf Dauer nicht nachhaltig. Die chemischen Mittel gehen in den Boden, die gehen in die Gewässer hinein, die zerstören Artenvielfalt. Und natürlich gehen sie auch in die Nahrungskette der Tiere in der Natur. Also von daher müssen wir auch da einiges tun, um weiterzukommen und mehr ökologische Landwirtschaft betreiben und hier auch dann entsprechend als Konsumentinnen und Konsumenten bereit sein, einen höheren Preis für Lebensmittel zu zahlen, wenn sie eben eine höhere Qualität mitbringen.
Es braucht ja für diese Veränderungen oder Transformationen oder Entwicklungen neben den individuellen Beiträgen immer auch den politischen Willen und politische oder gesetzliche Rahmenbedingungen. Wie beurteilen Sie das Faktum, dass wir in Österreich seit mittlerweile, glaube ich, 3,5 Jahren kein gültiges Klimaschutzgesetz mehr haben?
Das ist natürlich ein Problem. Das ist eine bittere Sache, denn in Wirklichkeit müsste so ein Klimaschutzgesetz verbindliche Schritte und Etappen festlegen, Meilensteine, bis wann wollen wir was erreicht haben. Und dann müsste man dieses im Klimaschutzgesetz definierte Ziel der Reihe nach abarbeiten und einen Schritt nach dem anderen tun. Ich denke aber, man darf nicht nur das Klimaschutzgesetz sehen, also bei allem Verlust, der darin liegt, dass wir keines haben, muss man auch sehen, dass schon auch einige Schritte in den letzten Jahren gegangen wurden. Ich denke zum Beispiel an den Einstieg in die ökologische Steuerreform, wo wir in Österreich den sogenannten Klimabonus bekommen, alljährlich, der an jede Person ausgezahlt wird und dafür aber dann die Steuern auf klimaschädliche Emissionen, also sprich auf den Verbrauch fossiler Energierohstoffe wie Erdöl, Erdgas etc. angehoben werden, sodass die Menschen motiviert sind, weniger von diesen fossilen Energien zu verbrauchen. Und wer das tut, wird belohnt, weil er den Klimabonus quasi dann obendrauf hat und gleichzeitig Kosten für Energie einspart. Wer es nicht tut, wer also weiterhin sehr viel fossile Energie verbraucht, der zahlt dann vielleicht drauf und spürt am Geldbeutel, dass das vielleicht nicht so geschickt ist. Also da haben wir jedenfalls einen Einstieg geschafft, der schon sehr zu begrüßen ist. Er müsste halt jetzt konsequent auch weitergeführt werden die nächsten Jahre, dass man die Ökosteuern Schritt für Schritt anhebt und gleichzeitig dann mit dem Klimabonus einen entsprechenden Ausgleich schafft. Das wird davon abhängen, was die nächste Regierung tut. Das kann die jetzige nicht mehr definieren. Also da muss dann eine nächste Regierung auch sinnvolle Fortsetzungsschritte setzen.
Die Wissenschaft weist uns ja neben den Hinweisen auf die bedrohlichen Auswirkungen der Klimakrise auch auf das Problem der Biodiversitätskrise besonders hin. Und ich glaube, das ist im öffentlichen Bewusstsein oft noch nicht so stark verankert. Können Sie da ein paar Worte dazu sagen, was da dahinter steht?
Zunächst, Sie haben vollkommen recht, in der Öffentlichkeit ist das noch wenig im Bewusstsein. Es gibt Umfragen in ganz Europa von der Europäischen Union und die zeigen, dass in Österreich etwa ein Drittel der Menschen den Begriff Biodiversität überhaupt noch nie gehört hat. Und ein Drittel der Menschen hat ihn zwar gehört, aber weiß nicht, was es bedeutet. Und nur ein Drittel der Menschen hat ungefähr eine Ahnung davon, worum es da eigentlich geht. Also da sind wir noch weit hinten dran im Vergleich zur Klimaerwärmung. Da wissen doch mittlerweile die meisten Menschen halbwegs Bescheid, sagen wir mal, und haben eine Ahnung, warum das so bedrohlich ist. Und Sie haben auch recht damit, die Biodiversitätskrise ist noch dramatischer als die Klimakrise. Das heißt, wir müssen noch entschiedener handeln und müssen gleichzeitig aber auch feststellen, dass die Entwicklung, die negative Entwicklung der letzten Jahrzehnte schon weiter fortgeschritten ist als im Bereich Klima. Worum geht's? Wir leben in einer Welt mit unendlich vielen Tier- und Pflanzenarten und die sind alle miteinander für das Überleben dieses Planeten oder sagen wir genauer für das Überleben der Lebewesen auf diesem Planeten wichtig. Also sowohl der Mensch als auch viele höher entwickelte Tiere könnten auf diesem Planeten nicht leben, wenn es nicht eine so große Vielfalt an Lebewesen, an Pflanzen und Tieren gäbe. Das hat verschiedene Gründe. Die haben viele Funktionen. Da geht es um Nahrungsketten. Da geht es aber natürlich auch um so etwas wie eine Klimafunktion im lokalen Klima. Da geht es um einen Erhalt von Ökosystemen, wo die Tiere und Pflanzen auch zusammenwirken, um Systeme zu erhalten. Und wenn jetzt da aus dem System ein paar Tiere oder Pflanzenarten rausfallen, dann verändert sich das ganze Ökosystem und kann auch dabei zusammenbrechen. Und das hat dann wieder erhebliche Auswirkungen auch für uns Menschen. Also wir brauchen diese große, große Vielfalt an Tieren und Pflanzen. Wir sind davon total abhängig, gerade als Menschen. Und jetzt haben wir aber zum Beispiel bei den Insekten in den letzten 3 Jahrzehnten in Österreich etwa 2/3 der Insektenmasse verloren. Jetzt kann man sagen, naja, was sind Insekten? Da sind Stechmücken dabei, die brauchen wir eh nicht, die sind nur lästig. Und die Stubenfliege, die irritiert uns nur ständig, wenn sie uns ums Gesicht herumfliegt und so. Also sind wir doch froh, dass wir weniger Insekten haben. Das wäre aber zu kurz gegriffen, denn die Insekten sind Nahrungsmittel für viele Vogelarten, sind Nahrungsmittel für viele kleinere Tiere, Frösche, Kriechtiere und viele andere. Und die wiederum sind Nahrung für größere Tiere. Das heißt, hier ist eine ganze Kette in Gang von den ganz kleinen Tieren zu den ganz großen. Und wenn diese Kette ihren Unterbau verliert, dann funktioniert die nimmer. Und wir sehen das etwa auch daran, dass immer weniger Singvögel vorhanden sind, weil sie vielfach keine Nahrung mehr finden. Und von daher dürfen wir da nicht zu leichtfertig über die Insekten drüber gehen, ganz zu schweigen von solchen Funktionen wie der Bestäubungsleistung. Wir denken nur an die Honigbiene, aber in Wirklichkeit sind es ja sehr viele Insekten, die unsere Blumen und auch unsere Nutzmittelpflanzen bestäuben. Und von daher sind wir sehr, sehr abhängig auch von diesen kleinen Tieren. Und wenn die verloren gehen, dann sind wir in großen Schwierigkeiten.
In der katholischen Männerbewegung haben wir im kommenden Arbeitsjahr 2024/25, das ja im September beginnt, so das Jahresthema Demokratie gestalten. Es geht uns um die Frage, wie wir unsere Demokratie schützen, erhalten, weiterentwickeln können. Welchen Stellenwert messen Sie diesbezüglich der Ökologie und dem Thema Nachhaltigkeit zu? Und sollte das von der Politik und Gesellschaft zu wenig beachtet werden, sehen Sie da Wirkfaktoren, die in Richtung Gefahr für unsere Demokratie gehen könnten?
Demokratien haben ganz viele starke Seiten, weil Demokratien in der Regel Probleme, die entstehen, viel aufmerksamer wahrnehmen als irgendwelche Diktaturen oder totalitären Systeme. Die können sich oft dagegen abschotten und die Augen verschließen vor großen Problemen. Und das kann man etwa daran sehen, dass wir im Westen die ökologischen Probleme deutlich früher gesehen haben als etwa die kommunistischen Länder vor 1989. Aber Demokratien haben auch eine Schwierigkeit im Blick auf Ökologie, denn ökologische Maßnahmen im großen Maßstab, und wir haben ja von Klimaschutz und Biodiversitätsschutz geredet, da reden wir über Zeithorizonte von Jahrzehnten, wenn nicht sogar Jahrhunderten, in denen wir handeln müssen. Also wenn wir jetzt entschieden Klimaschutz betreiben, hat das seine Auswirkungen so richtig durchschlagend erst in 30 bis 50 Jahren. Und wenn wir jetzt Biodiversitätsschutz betreiben, dann hat das im großen Maßstab seine Auswirkungen auch erst in einigen Generationen. Und jetzt ist Politik aber, ist Demokratie mit Wahlen verbunden und die Wahlen finden alle 4 bis 5 Jahre statt. Und das heißt natürlich, das sind sehr kurze Zeiträume im Vergleich zu den Zeithorizonten, die wir ökologisch in den Blick nehmen. Und da ist die große Gefahr der Demokratien, dass die handelnden Personen, also sprich unsere Parlamentarierinnen und Parlamentarier, zu sehr auf die nächste Wahl schauen und zu wenig auf den Zustand Österreichs oder der Welt in 30, 50, 100 Jahren. Aber das wäre nötig und da müssen wir ganz bewusst auch mit zivilgesellschaftlichem Engagement gegenhalten, damit Politik unter den Druck kommt und in die Pflicht genommen wird, hier tatsächlich auch länger zu denken als nur bis zum nächsten Wahltag.
Ich spreche Sie in meiner nächsten Frage, die hoffentlich nicht zu heikel ist, Sie als Moraltheologen oder Ethiker an, weil es in letzter Zeit auch medial viel diskutiert wurde bei uns, wenn sozusagen Politiker auch in inneren Gewissenskonflikt kommen, konkret unsere Klima- und Umweltschutzministerin. Auf der einen Seite sollte sie politischen und rechtlichen Standards genügen, auf der anderen Seite ihre sozusagen Aufgabe auch verantwortlich erfüllen, ökologischen Lebensraum zu schützen. Ich spreche vom Renaturierungsgesetz. Wer entscheidet denn, was jeweils der höhere Wert ist?
Naja, im Falle von Renaturierung geht es natürlich um ein sehr komplexes Vorhaben, ein sehr zentrales und sehr wichtiges Vorhaben, denn wir haben ja gerade schon darüber gesprochen, wie wichtig die Biodiversität ist. Das Renaturierungsgesetz möchte hier klare Ziele vorgeben, wie wir zu einer Wiedergewinnung von Biodiversität in Europa kommen. Und insofern ist es natürlich ein sehr hochrangiges Gesetz und ein hochrangiges Ziel. Aber natürlich geht es immer auch um Fragen, wie können wir das wirtschaftlich bewältigen? Wie können vor allem jene, die von so einem Gesetz besonders betroffen sind, das wirtschaftlich gut bewältigen? Das wären in dem Fall zu einem erheblichen Teil Landwirte und Landwirtinnen, aber natürlich teilweise auch Industrie und andere Bereiche unseres gesellschaftlichen Lebens. Da muss man natürlich schon schauen. Aber was wir schon sagen können, ist, es gibt innerhalb der Werte, die wir haben, also ökologische Nachhaltigkeit und ökonomische Nachhaltigkeit jetzt in diesem Fall, gibt es natürlich schon eine gewisse Hierarchie dahingehend, dass wir sagen müssen, wenn wir unsere Umwelt so weit zerstört haben, dass gar keine Wirtschaft mehr möglich ist, also sprich zum Beispiel keine vernünftige Landwirtschaft mehr möglich ist, dann nützt uns das wirtschaftliche Überleben der landwirtschaftlichen Betriebe gar nichts. Die Landwirtinnen und Landwirte sind auf Biodiversität angewiesen. Sie hängen davon total ab und das wissen sie im Grunde auch. Und jetzt muss man halt schauen, wie man diese beiden Ziele, ein klares und entschiedenes Schützen der Biodiversität und ein Wiedergewinnen von Biodiversität mit einer zukunftsfähigen Landwirtschaft zusammenbringt. Das wird viele schmerzhafte Prozesse der Umstellung bedeuten. Das ist ganz klar. Und diese Prozesse müssen natürlich dann auch von der Öffentlichkeit, also vom Staat, finanziell begleitet, unterstützt, abgefedert werden. Denn sonst bleiben viele landwirtschaftliche Betriebe auf der Strecke. Aber das kann nicht heißen, dass wir eben uns dem verweigern, hier auch mehr Schutzgebiete etwa auszuweisen, Feuchtgebiete, die noch vor 100 Jahren existiert haben, wieder zu vernässen und der landwirtschaftlichen Nutzung teilweise auch wegzunehmen oder weniger intensiv zu nutzen. Das wird nicht ausbleiben. Es muss aber entscheidend begleitet werden von der Politik und von der Gesellschaft, damit hier tatsächlich dann auch ein finanzieller Ausgleich möglich ist. Das lässt die Renaturierungsrichtlinie grundsätzlich zu. Sie sieht das Problem. Und jetzt ist natürlich dann in der Umsetzung die österreichische Regierung gefragt, zu schauen, wie können wir das ganz konkret in Österreich auf den Weg bringen.
Ich habe es am Beginn schon kurz darauf hingewiesen, Sie gehören auch zur Gruppe der Scientists for Future. Welche Einflussmöglichkeiten sehen Sie von Lehre und Forschung auf die Politik? Oder anders gefragt, fühlen Sie sich auch ausreichend von der Politik mit einbezogen?
Einbezogen würde ich sagen, da gibt es noch Luft nach oben. Also ich würde mir schon wünschen, dass Politik gerade auch im Bereich Ökologie, aber natürlich genauso auch bei verschiedenen anderen Vorhaben im sozialen Bereich oder im wirtschaftlichen Bereich, die Wissenschaften stärker einbeziehen würde. Das sind je nachdem, worum es geht, unterschiedliche Wissenschaften. Aber da würde ich mir mehr wünschen. Allerdings merke ich in den Scientists for Future auch, dass wir Wissenschaftlerinnen und Wissenschaftler uns auch selber ein Stück an die Nase fassen müssen, weil wir leider gewohnt sind in den letzten Jahrzehnten, dass jeder neben dem anderen herarbeitet. Also, dass der Biologe seine Sachen macht und ich als Ethiker mache was ganz anderes und der Ökonom macht auch noch was anderes. Aber es gibt im Grunde genommen relativ wenig Vernetzung zwischen den verschiedenen Wissenschaftsdisziplinen. Und hier müssen wir uns wirklich selber auch an der Nase fassen und bemühen uns jetzt allmählich darum, das zu tun, dass wir auch die verschiedenen Wissenschaften stärker miteinander ins Gespräch bringen. Und wenn wir an die Politik herantreten, dann nicht nur eine Lösung anbieten oder vorschlagen, die vielleicht jetzt vom Ökologischen her passt, sondern diese Lösung geht durch den Filter der Sozialwissenschaften, der Wirtschaftswissenschaften, der Ethik und so weiter durch. Und das, was wir dann gemeinsam finden, das bieten wir der Politik an, weil es dann schon einen sehr viel vielfältigeren Zugang durchlaufen hat und von verschiedenen Seiten angeschaut ist. Und dann hat man natürlich die höhere Wahrscheinlichkeit, dass eine Problemlösung, die wir vorschlagen, auch tatsächlich eine tragfähige Lösung für alle sein kann.
Für mich war ja bemerkenswert oder waren bemerkenswert die Auftritte und auch Bekundungen von Scientists for Future im öffentlichen Raum. Sprich, man hat sich eigentlich, ich sage es jetzt mal ganz einfach, auch an die Seite der jungen Generation gestellt, die heute auch öffentlich demonstriert. Braucht es manchmal auch solche öffentlichen Bekundungen auch gegen wirtschaftliche und politische Interessen? Und wie kann es trotzdem gelungen, im Schulterschluss und im Kontakt mit der Politik zu bleiben?
Also zunächst einmal, ja, Scientists for Future sind entstanden aus dem Urimpuls der Fridays for Future, die gesagt haben, hört auf die Wissenschaft. Also das war ja die Kernbotschaft der ersten Stunde von Fridays for Future, hört auf die Wissenschaft. Und das war natürlich für uns im Grunde genommen eine Steilvorlage, die wir aufgegriffen haben und gesagt haben, okay, wenn die jungen Leute sagen, bitte nehmt die wissenschaftlichen Dinge ernst, dann müssen wir natürlich auch mit den jungen Leuten im Gespräch sein, sie unterstützen und ihren Impuls aufgreifen. Und so ist die Gründung der Scientists for Future in Gang gekommen. Früher hätte man gesagt, Wissenschaft soll unpolitisch sein. Sie soll wissenschaftliche Studien machen, ihr Wissen in Fachkreisen publizieren. Und dann kann jeder, der will, kann das aufgreifen oder nicht aufgreifen. Aber Wissenschaftler selber sollen nicht aktiv auch in gesellschaftliche Debatten hineingehen. Da sind wir heute doch anderer Meinung und eher auf der Schiene zu sagen, nein, wir haben als Wissenschaft auch eine gesellschaftliche und politische Mitverantwortung. Wir müssen auch aktiv in den entscheidenden großen Diskursen der Gesellschaft mitmischen und uns einbringen. Natürlich immer auch bereit sein zu sagen, das, was wir aus der wissenschaftlichen Perspektive sehen, ist noch nicht alles und wir wissen auch nicht alles besser als alle anderen, sondern wir bringen eben wichtige Erkenntnisse, die wir gewonnen haben, ein und ziehen daraus gewisse Schlussfolgerungen. Und da müssen wir dann tatsächlich auch gegen mächtige Interessen ein Stück weit ankämpfen. Das gehört dazu. Wissenschaft ist nicht käuflich, Wissenschaft ist nicht bestechlich, sondern soll wirklich ihre Erkenntnisse unvoreingenommen in den Diskurs bringen. Und wenn das dann bestimmten Gruppen der Gesellschaft nicht passt, dann müssen wir da auch diese Auseinandersetzung eingehen. Die Politikerinnen und Politiker, die haben natürlich die besondere Schwierigkeit, sie müssen mit allen gesellschaftlichen Gruppen irgendwie ein Auskommen finden und müssen schauen, wie sie die verschiedenen Aspekte zusammenbringen. Aber natürlich, da können wir als Wissenschaft oft sogar auch hilfreich sein, weil wir natürlich durch unsere differenzierten Untersuchungen und Erkenntnisse, die wir gewinnen, durchaus auch vermittelnde Positionen einnehmen und eher nicht die ganz extremen Positionen vertreten werden. Aber natürlich Positionen, die auch manchen wehtun, das ist klar.
Mit Blick auf unseren zeitlichen Rahmen möchte ich Ihnen aber zum Schluss noch eine doch sehr wichtige Frage stellen und spreche Sie jetzt auch als Theologen an. Was kann denn der Beitrag der Theologie in diesem wissenschaftlichen Diskurs sein? Und noch weiter gestellt die Frage, was kann Glaube, Spiritualität, Religion im Kontext der Frage von Generationengerechtigkeit einbringen und unterstützen?
Also wenn ich von Theologie spreche, dann spreche ich jetzt mal für mein Fach, die Moraltheologie. Moraltheologie ist Ethik im Horizont des Glaubens und versucht besonders auch die Schwächsten in einem System zu betrachten und zu schauen, dass die gut wegkommen. Und natürlich kann man sagen, da gibt es die schwächsten Menschen, also soziale Randgruppen unserer Gesellschaft, auf die wir besonders achten müssen, wenn wir jetzt einen ökologischen Umbau der Gesellschaft planen, dass hier nicht diese sozial am schlechtesten Gestellten noch weiter unter die Räder kommen, sondern dass man vielleicht sogar gerade durch eine Ökologisierung ihnen eine bessere Perspektive geben kann. Und das andere sind natürlich die Schwächsten der Schöpfung, also die Tiere und die Pflanzen, die zunächst einmal ja keinen Sprecher haben, der für sie eintreten kann und die von daher natürlich innerhalb unserer modernen Industriewelt doch sehr benachteiligt sind. Und da wäre jetzt tatsächlich Moraltheologie gerufen, hier auch bewusst zu machen, wie verletzlich Ökosysteme, wie verletzlich Schöpfung ist und das entsprechend einzubringen. Darüber hinaus, Sie haben es angesprochen, haben wir eine Spiritualität einzubringen. Und ich glaube, das ist ganz wichtig, weil es natürlich im Bereich Klimaschutz, aber auch im Bereich Biodiversitätsschutz um viele Sorgen und Ängste geht, in der einen oder anderen Richtung. Und hier ein guter Weg zwischen Gottvertrauen und ernsthafter Sorge und ernsthaften Bemühen gefunden werden muss. Angst ist nicht per se etwas Schlechtes. Angst hat für uns Menschen und unser Überleben eine ganz wichtige Funktion. Also wenn wir manchmal auch in der Klimakrise wirkliche Angst spüren vor dem, was da auf uns zukommt, muss das noch nicht verkehrt sein. Aber Angst kann auch lähmen. Sie kann auch aktivieren. Und jetzt geht es darum, mit der Angst in einer Weise umzugehen, die uns aktiviert und nicht lähmt. Und da kann Spiritualität Perspektiven schaffen, in einem guten Sinne auch vertrauensvoll zu bleiben, sich anzustrengen, also wirklich mit ganzer Kraft am Klimaschutz und Biodiversitätsschutz arbeiten, sich dafür engagieren, aber auch das Bewusstsein haben, wir müssen die Welt nicht retten, wir müssen eine Benchmark, ein Ziel unbedingt bis zum 31.12. dieses Jahres erreichen, sondern wir tun unser Bestes und den Rest legen wir in die Hände eines anderen, der größer und mächtiger ist als wir und dürfen darauf vertrauen, dass es dann in irgendeiner Weise gut wird. Also Vertrauen heißt nicht Ich lege die Hände in den Schoß und sage, mach mal lieber Gott. Das wäre zu einfach. Das wäre Faulheit oder Bequemlichkeit. Vertrauen heißt, ich nehme die Sorgen und Ängste ernst und die bedrohlichen Szenarien ernst, die wir haben. Ich versuche zu tun, was ich tun kann, und ich bin auch bereit, da Opfer zu bringen und manche Einschnitte in meinem Lebensstil in Kauf zu nehmen. Aber wenn ich getan habe, was ich tun kann, dann darf ich auch guten Gewissens vertrauen, es wird gut werden und ich habe das Meine dazu beigetragen.
Das ist ein wunderschöner Schlussgedanke, dem nichts mehr hinzuzufügen ist. Lieber Herr Professor Rosenberger, vielen Dank für die interessanten und aufschlussreichen Antworten und Gedanken zum Thema Generationengerechtigkeit. Es ist wiederum einmal sehr deutlich geworden, wie sehr dieses Thema uns alle betrifft und wie sehr es dazu auch den Beitrag von uns allen braucht. Herzlichen Dankeschön. Dank.
Ich danke Ihnen, Herr Bögel.
Liebe Hörer und Hörerinnen, das war ein Interview mit Universitätsprofessor Dr. Michael Rosenberger. Wir freuen uns, wenn Sie auch bei den kommenden Folgen unserer Podcast-Reihe Was man bewegt wieder mit dabei sind. Es verabschiedet sich von Ihnen Ihr Wolfgang Bögel, theologischer Assistent der katholischen Männerbewegung Oberösterreich.
Danke fürs Zuhören. Bis zur nächsten Folge Was man bewegt. Euer KMB Podcast Team.